Ganz herzlich willkommen zum Sonntagstreff. Heute wieder in einer etwas abgespeckteren Version, da Daniel Heine Urlaub hat. Ich freue mich, dass Bernd Armbruster die Technik übernimmt und Boas Ruß mit mir, Uli Heitzmann, den Bibeltext auslegt. Wenigstens auf diese Weise können wir zusammenkommen und auf Gottes Wort hören. Schön, dass Sie dabei sind und zuhören, auch wenn wir uns nicht sehen. Es ist für mich immer noch wie ein Albtraum, dass unsere Kirchen und Gemeindehäuser weiter geschlossen sind. Und auch als Geschäftsmann bin ich im Moment mehr als gefordert. Gut, dass wir einen lebendigen Gott haben, der durch sein Wort zu uns spricht, auch heute.
Ja, auch von mir einen schönen guten Abend und zu Beginn würde ich gerne noch beten. Herr, hab Dank für den Tag, für die vergangene Woche, für alle Behütung und Bewahrung, die du auch jeden Tag schenkst. Ich möchte dich bitten, sei du bei jedem Einzelnen daheim mit dabei, behüte und bewahre du ihn und sei du bei allen, denen es nicht so gut geht und stärke du auch sie, Herr. Du siehst unsere Situation, ich möchte dich da um deinen Segen bitten und auch um deine Weisheit für alle Entscheidungsträger, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und dass du mit uns gehst, Herr. Hab Dank dafür. Amen.
Unser Text aus Johannes 20 beginnt mit: Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Was für ein Sonntag, was für ein Wochenende. Donnerstagabend schon, Jesus ist mit seinen Jüngern. Jesus betet dann im Park, die Jünger schlafen. Dann wird er gefangen genommen und verhört. Die Jünger fliehen. Petrus behauptet, Jesus noch nie gesehen zu haben. Dann der Freitag, weitere Verhöre, Misshandlungen, Lügen, Folter und schließlich Kreuzigung und Tod. Eine provisorische Beerdigung in einem Felsengrab. Und dann der Samstag, Sabbat, Ruhe. Ich denke, eine grausame Ruhe mit endlosen Fragen, vielleicht Vorwürfen, Zweifeln und so weiter. Und dann jetzt dieser Sonntag. Das Grab ist leer. Maria, Petrus, Johannes sind am Grab. Engel und Jesus selbst reden mit ihnen. Auf der anderen Seite sind die Hohepriester, die mit Bestechung eine Verschwörungstheorie inszenieren. Wer ist eigentlich noch da von den Jüngern und den Frauen? Was jetzt tun? Ich denke, sie machen sich Vorwürfe, hätte man nicht dies oder das tun sollen, so oder so handeln. Was für ein Sonntag geprägt von Angst und Sorge. Und dann heißt es, die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst die Türen verschlossen oder sogar verbarrikadiert. Vielleicht hatte jemand ein Haus in Jerusalem oder Verwandte von ihm. Vielleicht war es auch nur ein Raum oder eine Dachterrasse. Auf jeden Fall sehr viele zerstörte Lebensträume, Versagen, Schuld. Werden sie jetzt auch verfolgt wie Jesus? Was ist eigentlich mit Jesus? Lebt er wirklich? Wie lebt er? Wo lebt er? Steht hier, Angst hatten sie, und ich denke, das sagt alles aus. Wir hören jetzt diesen Abschnitt aus Johannes 20, Abvers 19. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Als Jesus kam, war Thomas, genannter Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei. Die anderen Jünger sagten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen: Niemals werde ich das glauben, Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen, ja, und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunder zeigen, die nicht in diesem Buch stehen. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit er festbleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben.
Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Abend und kurze Anmerkung vorweg, wer schon mal in Adelboden mit dabei war beim Skifahren, der kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass der Uli ihm erzählt hat, dass der Thomas sein oder einer von seinen Lieblingsjüngern wäre. Von daher freue ich mich nachher auch speziell auf deine Auslegung, Uli. Ja, jetzt dürfen Sie aber erstmal noch mit Feed Me vorlieb nehmen. Und wie haben Sie Ostern verbracht? Es war wahrscheinlich völlig anders als normal, aber wir merken, dass der Glaube nicht allein von äußeren Umständen abhängt. Einen wesentlichen Trost in diesen Zeiten, wie ich finde. Es kommt nicht darauf an, wie wir etwa den Gottesdienst verfolgen, ob live, in der Kirche, in dem Gebäude oder im Pyjama vor dem Fernseher oder während dem Joggen, wobei zugegebenermaßen Letzteres mir eher selten passiert. Natürlich fehlt die Gemeinschaft, das Abendmahl, der Kaffee danach. Aber wir dürfen dankbar für die Möglichkeiten und das Engagement aller Beteiligten sein. Und oftmals wird einem ja erst wirklich bewusst, was einem wichtig ist, wenn es fehlt. Von daher ist die Zeit ja auch eine gute Möglichkeit, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren und der digitalen Flut etwas Einhalt zu gebieten. Denn hier geht es, wie in unserem Text heute auch, darum, was wir glauben und welche Nachrichten wir anzweifeln. Vorneweg, eine gewisse Skepsis in Form von Neugier bzw. Hinterfragen von Dingen war noch nie verkehrt. Aber ein generelles Misstrauen schadet sicherlich mehr, als dass es zu einer vermeintlichen Wahrheit führt. Wir befinden uns, wie der Uli schon gesagt hat, im letzten Teil des Johannesevangeliums. Jesus ist auferstanden, zeigt sich Maria von Magdala, dann den Jüngern, vollbringt Wunder und brieft alle nochmal auf das, was noch kommt. Mein erster Punkt heißt: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aber wo wurde Jesus überhaupt hingesandt? In Vers 21 heißt es ja: Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er hat Jesus unter die Menschen, die ihn nicht kannten und nichts von ihm wissen wollten, geschickt. Sind wir denn bereit, Diskussionen zu führen und unseren Glauben zu bezeugen? Es ist ein Auftrag und kein Vorschlag. Jesus erkundigt sich nicht nach ihrem Wohlbefinden, als sie die Achterbahn mit seiner Kreuzigung und dem Erscheinen durchleben. Ihn interessiert auch nicht, dass sie vermutlich verfolgt werden, denn sonst hätten sie ja sich nicht versteckt und die Türe zugeschlossen. Die, die Jesus gekreuzigt haben, haben immer noch das Sagen und waren nach wie vor gewillt, mit den Aufrührern auch kurzen Prozess zu machen, damit wieder Ruhe herrscht. Bitte nicht falsch verstehen, natürlich sorgt sich Jesus um uns, aber er fordert uns auch auf. Nicht, damit wir uns etwas verdienen, sondern damit noch mehr von ihm erfahren. Wie gehen wir generell denn mit Aufträgen um? Und wie gehen wir mit diesem speziellen Auftrag um, wenn wir annehmen, dass dieser auch noch heute für uns gilt? Jesus hat ja nie gesagt, dass wir es einfach haben sollen, sondern er hat einfach gesagt, wir sollen in die Welt hingehen und ihr seinen Frieden bringen. Es ist nirgends verheißen, dass es glatt gehen würde. Schließlich ist der Auferstandene, der seine Jünger hier in die Welt schickt, der gleiche, den die Welt gekreuzigt hat. Und daran erinnert er seine Jünger bei der Aussendung, indem er ihnen seine durchbohrten Hände vorzeigt. Vielleicht nicht gerade die beste Motivation, aber es zeigt, dass es hier um Leben und Tod geht. In Vers 22 heißt es dann: Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Es handelt sich hierbei nicht um das Pfingstwunder aus Apostelgeschichte 2, bei welcher der Heilige Geist die Gläubigen erfüllt. In Römer 8, Vers 2 lesen wir dann, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Sondern es soll zeigen, dass unsere Sünden wirklich vergeben sind, damit es auch wirklich jeder versteht, was da am Kreuz passiert ist. Und gleichzeitig können auch wir vergeben. Sicherlich nicht immer am leichtesten diese Übung, aber trotzdem wichtig. Und es ist etwas, wofür wir befähigt sind und was uns auch persönlich eben einen Frieden gibt. Also im Grunde nur für unseren eigenen Vorteil auch. Punkt 2. Es gibt nichts Ungerechteres als die Gleichbehandlung Ungleicher. Kennen Sie die Karikatur mit den drei Personen, die vor einem Zaun stehen und das Baseballspiel dahinter anschauen möchten? Eine Person ist so groß, dass sie drüber schauen kann. Eine, dass es gerade so nicht reicht. Und eine dritte, eher kindlich, bei der es bei weitem nicht reicht. Im zweiten Bild dann weiter die gleichen Personen, diesmal jeder mit einer Kiste zum Draufstehen. Die erste Person, die davor schon drüber sehen konnte, sieht jetzt noch mehr und noch höher. Bei der zweiten Person reicht es gerade so, dass sie über den Zaun schauen kann. Bei der dritten Person reicht es immer noch nicht. So sieht eine gleiche Behandlung aus. Eine gerechte Behandlung wäre es, wenn Person 1 keine Kiste bekommt, Person 2 eine Kiste und Person 3 zwei Kisten, sodass alle über den Zaun schauen können. Die Thematik des umgangenen Ticketkaufs umgehen wir an dieser Stelle einfach auch. Und warum der Ausflug in den Deutschunterricht der 10. Klasse? Übrigens wäre jetzt die Karikaturbeschreibung immer noch nicht getan, das war zumindest immer meine Deutschlehrerin, aber ja. Warum darf denn Thomas die Wunden von Jesus berühren? Ja, wird geradezu dazu gedrängt und Maria in Vers 17 nicht. In Vers 17 heißt es nämlich, spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Es ist eine ungleiche Behandlung, ja, aber ungerecht? Nein, ungerecht ist sie nicht. Vielmehr zeigt sie, wie sehr Jesus uns als Individuen wahrnimmt, achtet und vor allem unsere Bedürfnisse kennt. Maria sucht den Leichnam. Sie kehrt ans Grab zurück, weil ihr das leere Grab keine Ruhe lässt. Sie hängt an den sterblichen Überresten des von ihr Verehrten, von dem, den sie davor noch mit kostbarem Öl benetzt hat. Und wer will ihr das verdenken? Wir suchen ja auch die Gräber unserer Lieben auf, um dort ihrer zu gedenken. Körper sind wichtig, am Körper hängt die Identität. Körper machen uns unverwechselbar und einmalig. Manche investieren viel Zeit, Geld und Anstrengung in ihn. Aber sie sind auch eben nur für diese Erde hier bestimmt. Maria versucht, Jesus anzufassen, doch der wehrt ab. Fass mich nicht an, halte mich nicht fest. Noch einmal ist Maria auf der Suche nach dem Leichnam und seiner körperlichen Existenz. Diese körperliche Existenz meint sie, im Auferstandenen wieder zu haben. Doch so ist es nicht. Der Verstandene ist nicht in den Körper des Verstorbenen zurückgekehrt. Das, so bitter es ist, muss Maria begreifen. Sie bekommt Jesus nicht so wieder, wie er vor der Kreuzigung war. Thomas hingegen will Gewissheit haben, dass es wirklich Jesus ist. Warum denn auch nicht? Er war nie der, der schnell etwas akzeptiert und nicht nachgefragt hat. Es scheint geradezu nur konsequent, dass er nach den Malen von Jesus fragt. Wir sind heute ja nicht für anders, wir brauchen für alles Beweise. Den Beinamen der Zweifler ist deswegen auch etwas unrühmlich und vielleicht auch nicht sonderlich angebracht. Der Zweifel an sich, die Definition, ist der Zustand der Unentschiedenheit, des Schwankens zwischen mehreren Denkmotiven, deren keines das volle Übergewicht hat, sodass das Denken nicht durch objektive Gründe bestimmt werden kann. Man ist sich also unsicher, man schwankt zwischen verschiedenen Überlegungen. Und wir sind heutzutage Weltmeister im Zweifeln. Wir zweifeln Medien an, wir zweifeln an der Beweislage, wir zweifeln Zahlen an, wir versichern uns, wir wollen den Zweifel so weit wie möglich eindämmen und scheitern doch daran. Nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Thomas gibt sich nicht damit zufrieden, dass die anderen ihm etwas erzählen. Er kann es sich nicht erklären und versteht es nicht. Er braucht einen Beweis, um es glauben zu können. Sein Glaube soll sein eigener Glaube sein, nicht ein Glaube, der auf dem Glauben anderer beruht. Entscheidend ist, wie Thomas damit umgeht. Er sucht den Kontakt zu den anderen. Er schottet sich nicht ab, sondern sucht den Kontakt zu den Jüngern und spricht seine eigenen Fragen aus. Jesus würdigt damit sein Ringen, seinen Widerstand, seine Bedenken und auch seine Sehnsucht, glauben zu wollen und es vielleicht doch nicht zu können am Anfang. Thomas ist deshalb nicht nur als angeblich schwacher Jünger zu tolerieren, sondern ganz wichtiger Vertreter der Jüngerschar. Er erinnert uns an die Tugend der Skepsis. Nur mit ihr lässt sich das Dunkle wahrnehmen, die Verblendung aufdecken, schöner Schein entlarven und das Gewissen schärfen. Nur so kann sich der Glaube dauerhaft festigen. Glaube und Zweifel sind keine Antipoden, sondern Geschwister. Wir sind ja gerne schnell dabei, bei komplizierten Sachen einfach Ja-Ja zu sagen, in der Hoffnung, dass es nicht zu relevant war. Aber die Sache hier ist sowas von relevant. Deswegen das Nachfragen nicht locker lassen. Maria möchte Jesus festhalten, den vorherigen Status quo wiederhaben. Thomas möchte verstehen, er sucht die Wahrheit. Zwei völlig unterschiedliche Motive, die durch eine Gleichbehandlung nicht aufgelöst werden könnten. Natürlich ist eine gerechte Behandlung schwieriger als eine gleiche Behandlung. Und es jedem gerecht zu machen, wird man es nie. Aber das Feingefühl für den Nächsten dürfen wir uns aus dieser Situation gerne mitnehmen. Mein dritter und letzter Punkt: Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Thomas erkennt Jesus für sich ganz persönlich, indem er sagt: Mein Herr und mein Gott. Ausgerechnet der große Skeptiker kommt zur tiefen Einsicht über Jesus. Und Jesus kritisiert hier einen Glauben, der sich auf Greifbarkeit und auf Sichtbarkeit gründet, indem er das sagt, das eben. Was er aber nicht kritisiert, ist das Verlangen von Thomas nach Beweisen und Gründen für seinen Glauben. Sonst würde ihn ja dazu nicht auffordern, seine Hand in seine Wunde zu legen. Jesus versteht die Zweifel des Thomas. Aber gleichzeitig zeigt der Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, dass auch hier wieder Jesus uns sehr genau kennt. Er weiß, wie schwer es uns fällt, etwas zu glauben, was man nicht sieht. Und warum tun wir uns damit manchmal so schwer? Mathematiker oder Physiker rechnen doch auch mit N-Dimensionen und sehen diese nicht, beziehungsweise sind ja teilweise noch abstrakter. Wir glauben an die unsichtbare Hand des Marktes, vertrauen auf Versicherungen und fahren ein ganzes Land runter wegen etwas, was man nur unter bestimmten Bedingungen sieht. Wo liegt also das Problem? Weil es grundlegend, fundamental etwas verändert, wenn wir daran glauben, dass Jesus wieder auferstanden ist. Ob der Markt jetzt wirklich seine Preise selbst reguliert, salopp gesagt völlig egal. Aber die Auferstehung Jesu hat weitreichende Konsequenzen und wir müssen uns entscheiden. Stimme ich Thomas zu oder nicht? Erkenne ich in dem auferstandenen Jesus meinen Herrn und meinen Gott? Gott kennt unsere Zweifel damals und heute. Und der christliche Glaube ist ein Glaube, zu dem der Zweifel gehört. Der Zweifel ist nicht das Gegenteil des Glaubens, er ist vielmehr Element des Glaubens. Das sehen wir an unserer Geschichte. Jesus kommt nach der Auferstehung nicht zurück in sein altes Leben. Es ist nach Ostern nicht alles wieder wie früher. Der Schrecken des Todes bleibt Schrecken. Wir haben immer noch Angst. Die Sinnlosigkeit des Sterbens Jesu bleibt ein Skandal. Die Mörder bleiben Mörder, es wird nichts ermäßigt, der Schmerz bleibt. Der Auferstandene erscheint den Jüngern deshalb nicht unversehrt. Er zeigt den Jüngern seine Wundmale und Thomas fordert er eben explizit darauf auf, sie zu berühren. Die Spuren des Karfreitags sind noch sichtbar und spürbar. Der Auferstandene ist mit den Jüngern zutiefst verbunden in all dem Schweren, das sie erlebt haben und erleben. Die Realität des Grauens wird nicht geleugnet. Sie ist da, aber sie schnürt die Jünger nicht mehr vom Leben ab. Ostern führt über den Schmerz hinaus. Ostern lässt hoffen, dass nicht die Sinnlosigkeit, nicht der Abgrund, nicht die Dunkelheit das letzte Wort haben, sondern der Glaube, die Liebe und die Hoffnung. Und jetzt freue ich mich auf die Auslegung vom Uli.
Ja, vielen Dank, Bo, für diese Auslegung, auch dieses Glaube und Zweifel und am Beispiel von Thomas, das ist schon sehr interessant und sehr wertvoll. Ich habe offensichtlich irgendwann mal auf einer Teenie-Skifreizeit so begeistert von Thomas und Jesus erzählt, dass am Abschlussabend eine Quizfrage, die die Jugendlichen dann in ihren Quiz eingebaut haben, hieß: Wer ist der Lieblingsjünger von Uli? Die Antwort war offensichtlich Thomas. Ja, zu Thomas komme ich im zweiten Punkt. Zunächst einmal ein Satz, der mich einfach berührt hat. Zweimal steht er da. Da kam Jesus und trat in ihrer Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Da kam Jesus. Mitten in die Angst, mitten hinein in die Zweifel, die sie hatten, ich denke sogar in die Verzweiflung, in die Hoffnungslosigkeit, die Sorgen, die sie bewegten, die Schuld, die da war. Was für ein Satz. Und ich habe mir überlegt, ob wir das nicht auch schon erlebt haben. Da kam Jesus zu mir durch einen Bibelvers, vielleicht die Losung morgens, ein Lied, eine Karte, vielleicht sogar durch eine Blume oder durch einen Besuch, den wir bekommen. Jesus sagt: Friede sei mit euch, Friede sei mit dir. Der Friede Gottes für mich ganz tief in mir. Und dreimal sagt Jesus allein in diesem kurzen Abschnitt dies: Friede sei mit euch. Und dieser Friede geht sehr tief. Boas hat es vorher auch angesprochen, es geht hier auch um Vergebung. Dieser Friede soll einfach alles durchdringen. Wenn ich nur an Petrus denke, wie es ihm da wohl gegangen ist, auf was er gehofft hatte, Vergebung, dass dieser Friede einfach etwas ist, was jetzt auch ihm gilt. Friede sei mit dir, sagt Jesus. Da kam Jesus. Und Jesus, ganz lebendig, ganz real, begreifbar, erkennbar. Ich denke, dieser Abschnitt zeigt uns deutlich, auch wenn wir nicht wissen, wie der Leib Jesu letztlich ausgesehen hat, was dahinter steckt. Jesus ist Realität. Seine Worte, seine Wunder, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung. Am Ende unseres Abschnitts sagt Johannes: Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. In der Bibel geht es darum, Jesus zu zeigen. Zu zeigen, wer Jesus ist, voller Gnade, voller Wahrheit, so wie er es am Anfang seines Evangeliums sagt, Johannes, und wie Gott, der Vater, unser Vater im Himmel ist. Damit ihr fest bleibt, sagt er. Und daran will ich einfach auch festhalten. Und Jesus sagt, niemand wird sie aus Gottes Hand reißen. Und nun zu Thomas. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei. Wir haben schon gehört, dass es offensichtlich ganz unterschiedliche Menschen gibt und Jesus auch ganz unterschiedlich auf Menschen zugeht. Von seinem Zwillingsbruder oder seiner Zwillingsschwester hören wir gar nichts. Da war offensichtlich vieles anders. Ja, ich mag diesen Thomas. Ohne ihn würde ganz Wichtiges in unserer Bibel fehlen. Er ist kritisch, er ist fragend, er ist analytisch, aber vor allem auch ehrlich. Das kann ich nicht glauben. Und dann steht dieser Satz da: Er war nicht da, als Jesus kam. Und das war offensichtlich zunächst einmal nicht gut. Ja, dass wir wegen Corona wegbleiben müssen von Kirche und Gemeinschaft, ist auch nicht gut. Aber an Thomas sehen wir was ganz Erstaunliches: Er blieb nicht weg. Nur weil er nicht glauben konnte, sondern er blieb dabei. Eine Woche später war Thomas da, heißt es hier. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Seine Zweifel und Fragen hatte er immer noch. Fand vielleicht vieles nicht gut, manche Differenzen mit den anderen Jüngern, weil er ihnen nicht vertrauen konnte. Aber er war da. Er war präsent, wo Jesus der Mittelpunkt ist. Und dann begegnet er Jesus, und das ganz persönlich, ganz liebevoll, ganz tief. Friede sei mit euch. Dann wandte Jesus sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Ja, ich denke, es ist wichtig, da zu sein und zu bleiben, wo Jesus redet und wo Jesus handelt. Gemeinschaft unter Gottes Wort, so heißt das Motto unseres Sonntagstreffs. Ich denke, das ist entscheidend für unser Leben, dass wir hören, was Jesus sagt und schauen, was Jesus tut. Und das ist etwas, was Orientierung für jeden Tag gibt, aber auch Gelassenheit, wenn Jesus sagt, Friede sei mit dir. Und, so wie es hier im Vers 29 heißt, auch Freude. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Johannes schließt diesen Abschnitt und wendet sich da auch ganz direkt an uns. Vers 31 noch einmal: Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Was brauchen wir mehr? Boas hat es vorher auch angeführt. In einer Welt, die durcheinander ist, wo man sich fragt, wer oder was regiert eigentlich, was stimmt, was ist wahr, auf was ist Verlass, was brauchen wir mehr? Walter Lüthi, der Schweizer Theologe, den ich immer gern in seinen Auslegungen lese, er hat in Bern gepredigt 1940 über diesen Abschnitt von heute. Und dann schreibt er, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Wer unter uns will da nicht froh, einfach froh werden? Da dringt Luft herein, da kann man wieder atmen, da sickert ein wenig Licht durch ins Jahr 1940. Da ist ein Fenster aufgegangen. Lasst euch durch nichts mehr, was dieser Sommer immer bringen mag, von diesem Himmelsfenster wegdrängen. Atmet diese Luft, haltet fest daran. Christus ist auferstanden und es gilt euch. Friede sei mit euch. 1940 mitten im Krieg und 2020 mitten in Corona oder auch mitten in persönlichen Schwierigkeiten. Da kam Jesus. Und Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und er sagt, Freude dürft ihr euch, wenn ihr mir vertraut. Und er sagt, wenn ihr mir vertraut, habt ihr das Leben, ewiges Leben. Wir wollen noch zusammen beten. Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass wir an dich glauben dürfen. Dass du uns immer wieder Glauben schenkst. Danke, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Und danke, dass du uns ganz persönlich begegnen willst. Jeder mit dem, was er braucht. Jeder mit dem, was für sein Leben wichtig ist. Du willst mit deinem Frieden, mit deiner Freude einziehen. Du willst unser Leben bestimmen. Danke für diese Zusage. Danke, dass du auch heute, jetzt in unserer Zeit, jetzt an diesem Abend mit uns sein willst. Mit uns gehen willst in diese Woche. Friede sei mit euch, sprichst du uns zu. Freude willst du uns schenken und du willst, dass wir ewiges Leben haben mit dir. Danke, dass du jeden kennst, der jetzt einfach auch nicht hier sein kann, der zu Hause sitzt. Danke, dass du jeden liebst und jeden ganz persönlich liebst. Amen. Ich möchte Ihnen noch ein Segenswort aus Jesaja 41 zusprechen. So spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jetzt wünschen wir euch, Ihnen eine gesegnete Woche. Lesen Sie den Text nochmal und denken Sie einfach nochmal über das nach, über die Liebe Jesu zu diesem Thomas, zu seinen Jüngern und dem, was er in unser Leben schenken will. Friede sei mit euch.